Schönen guten Morgen. Wenn ich mir Kinder anschaue, und das tue ich oft, dann erfreue ich mich einer Sache mitunter am meisten. Und das ist ihre Sorglosigkeit. Sie scheinen, zumindest meine Kinder, nie Sorge zu haben, obwohl sie jedes Mal was aus dem Kühlschrank herausnehmen, dass der irgendwann mal leer sein könnte. Auch haben die irgendwie nie Sorgen um die Kosten, wenn sie ihre Wunschliste ständig verlängern und auch um echt große Dinge verlängern. Nie scheinen sie irgendwie daran zu denken, was das denn kosten mag und wer das bezahlen soll. Sie können sich ohne Sorgen schmutzige Klamotten anziehen, damit herumlaufen. Sie können sich total daneben benehmen, ohne Sorge zu haben, dass es ihnen zum Nachteil wäre. Sie scheinen in einem immerwährenden Hier und Jetzt zu leben und darum sind sie wirklich zu beneiden. Kindsein bedeutet eben im besten Falle, keine Sorgen zu haben. Zumindest ist das der Zustand, wo wir Eltern sie haben wollen und es erfüllt dann die Eltern auch mit sehr viel Freude, wenn man das bei den eigenen Kindern sehen kann. Doch bleibt diese heile Welt leider nicht sehr lange erhalten und irgendwann holt jeden Menschen diese unglaublich starke, unsichtbare Macht ein. Und sie lastet zum Teil sehr schwer auf einen. Ob es finanzielle Sorgen sind, ob sich die eigene Lage in irgendeiner Form verschlechtert, ob es gesundheitliche Sorgen sind, ob sich eine bösartige Erkrankung findet, ob das aufwachsende Kind auf irgendeine schiefe Bahn gerät oder die Arbeitsstelle wankt und man keine Perspektive hat, gewonnenes Ansehen verloren geht. All das, in all dieser Form kriegt man diese unsichtbare Macht zu spüren. Und es ist eine Macht, die von niemandem Halt macht. Sie macht weder Halt vor einem gewissen Einkommen, noch vor dem Alter, noch vor irgendeinem Bildungsstand, noch vor dem Geschlecht oder irgendein anderes Merkmal. Sie ist wie eine Krankheit. Sie trifft jeden und kann jeden treffen. Der finanziell schlechter Gestellte glaubt an, mit Reichtum würde alles ein bisschen ruhiger und schöner und sorgt sich darum, das zu erreichen. Der finanziell Unabhängige sorgt sich um seine Gesundheit. Der gesunde Alte, darum aber vielleicht vereinsamt und in ein Altersheim, kommt die gläubige Mutter um die Heranwachsenden, ob sie den Weg mit Jesus finden und der Heranwachsende, ob er Anerkennung bekommt für das, was er tut. Die Sorge macht von niemandem Halt, überfällt, schnürt die Kehle zu und kann einen sehr lähmen. Der bekannte österreichische Schriftsteller Robert Musil soll einmal gesagt haben, es hat keinen Sinn, Sorgen mit Alkohol zu ertränken, denn Sorgen sind gute Schwimmer. In diesem gewitzten Zitat steckt die ernüchternde Erkenntnis, wie schwer es ist, Sorgen loszuwerden, wie übermächtig sie erscheinen und leider auch die traurige Tatsache, wohin die Sorgen manchmal manche Menschen treiben. Kein Wunder also, dass sich Jesus in seiner Bergpredigt schon diesem Thema einen recht großen Raum einnimmt oder einräumt und uns, den Jüngern Jesu, ja, Anleitungen gibt, wie wir damit umzugehen haben. Und ich möchte den heutigen Text lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 25 bis 34. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Und ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Und wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all dies hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Die Anweisung in unserem heutigen Text hier ist eigentlich sehr klar. Wir lesen es mehrmals: Macht euch keine Sorgen. Und vielleicht kennt ihr das von Menschen, die euch das sagen, so lapidar dahingeschmissen, von einem, der die Materie überhaupt nicht kennt, aber euch sagt: Macht ihr euch keine Sorgen darüber. So nach dem Motto: Es wird schon irgendwie gut gehen, es wird irgendwie klappen. Wie kann ich dir nicht sagen, aber macht dir keine Sorgen. Hier ist es nicht so eine lapidare Anweisung, ein Befehl. Denn Jesus geht hier explizit ein auf das, warum wir uns keine Sorgen machen müssen und auch auf das Wie. Und er lädt uns ein, mit uns diesen Text zu betrachten und wirklich uns damit auseinanderzusetzen, damit wir es begreifen, es wirklich verstehen, damit es auch zum Ziel führt. Und ich möchte den Text einteilen in drei Abschnitte und fange mit dem ersten Abschnitt an, den ich überschrieben habe mit: Jesus gibt dir, was du brauchst. Bevor Jesus zu den Sorgen kommt, geht er in dem Text davor, redet er über den Besitztümer, über Reichtum, über finanzielle Unabhängigkeit. Und er stellt es dar als etwas, was nicht vereinbar ist mit dem Dienst an Gott, mit dem Leben für Jesus. Er sagt: Entweder strebst du danach, finanziell unabhängig zu sein, also Reichtum zu erwerben und Besitztümer anzuschaffen, und beschäftigst dich die ganze Zeit mit diesen Dingen, oder aber du dienst Gott. Es gibt dort keinen gesunden Mittelweg. Jesus stellt es so schwarz-weiß dar in dem Text davor. Er sagt: Entweder Gott oder Reichtum. Und der Zuhörende, sollte er mit den Gedanken gespielt haben: Okay, ich überlege gerade, sollte ich diesem Jesus nachfolgen? Also was er sagt, ist schon sehr sinnvoll. Soll ich ihm da nachfolgen? Und dann macht er so etwas Krasses. Dann wird ihn diese unsichtbare Macht in dem Moment wahrscheinlich überkommen sein. Er sagte: Ja, aber wovon soll ich dann essen? Wenn ich nicht mehr nach dem strebe, nach Reichtum, nach finanzieller Unabhängigkeit, nach allem, was ich so brauche, womit soll ich mich kleiden? Wovon essen? Und Jesus, der uns eben oder genau weiß, wie der Mensch tickt, der kommt dem zuvor und setzt genau hier an. Deswegen heißt es in Vers 25 im Eingangstext: Darum sage ich euch. Warum? Weil diese Sorgen kommen werden, wenn du den Weg mit Gott einschlägst. Werden Sorgen kommen, weil du nicht mehr Vermögen und Sicherheit im Leben nachstrebst, also Haus, Auto, Kleidung, Gesundheit, sondern die Belange von Gott nun dein Fokus sind. Wir Christen sind also angesprochen, die uns für diesen einen Weg entschieden haben und bei denen dann auf einmal Sorgen aufkommen. Und eines stellt er ebenfalls gleich in diesem ersten Vers fest: Sorgen werden kommen, ja. Ihr Christen seid angesprochen, bei euch werden sich Sorgen einschlagen, weil ihr eben diesen Weg mit Gott eingeschlagen habt. Aber, und das stellt er ihr auch fest, obwohl ihr euch Sorgen machen werdet, weil ihr diesen Weg gewählt habt, ist es der einzig sinnvolle Weg, den ihr gewählt habt. Es ist das einzige Leben, für das es sich zu leben lohnt. Denn im Leben geht es eben um mehr als nur um Reichtum oder um finanzielle Unabhängigkeit oder um die nötigsten Belange wie Essen und Trinken. Leben ist mehr als Kleidung und Prestige. Leben ist mehr als ein Auto oder ein Haus, worin wir leben können. Diese Liste kann man endlos fortsetzen. Darauf zielt die gleich eingangs gestellte rhetorische Frage: Ist Leben nicht mehr als die Speise und der Leib nicht mehr als die Kleidung? Hier in dieser Frage, dessen Antwort auch der ungläubige Mensch wahrscheinlich bei etwas längerem Nachsinnen damit beantworten muss mit: Ja, Leben ist mehr, steckt die Sinnfrage nach dem Sinn des Lebens. Wenn nicht Essen und Kleidung, wenn nicht Beruf und Familie, nicht Haus und Boot der Sinn meines Lebens sein soll, was ist es dann? Und hinter dieser rhetorischen Frage verbirgt sich eine noch viel größere Sorge, die eigentlich all die Menschen plagen muss, die eben den anderen Weg eingeschlagen sind. Und zwar: Verpasse ich wohl möglich das wahre Leben, wenn ich all dem nachjage? Mag sein, dass es dir, wenn du den Weg mit Gott einschlägst, so ergehen wird, dass es dir an Dingen fehlt, die du meinst, dass du benötigst. Aber wisse, das ist das Leben, das einzig sinnvolle Leben, und das Leben ist mehr als das. Hier sind also diejenigen angesprochen, die den Weg mit Gott eingeschlagen haben. Und Gott appelliert an unseren Verstand, wir sollen uns jetzt mit dem auseinandersetzen und möchte ganz einfach argumentieren. Er spricht, seht die Vögel an. Die Vögel sind ein recht leichtsinniges Volk, oder zumindest galten sie in Palästina als ein sehr leichtsinniges Volk. Sie offensichtlich haben sie nicht gesät, nicht geerntet, sie haben es nicht in Scheunen gesammelt. Sie lebten so in den Tag hinein, waren emsig dabei, die ganze Zeit Nahrung zu sammeln. Was wir jetzt nicht tun sollten, ist unsere Scheunen abreißen. Das ist, glaube ich, jedem bewusst. Auch sollen wir nicht zum Bauern gehen und sagen, du Kleingläubiger, warum säst du und warum erntest du, warum wartest du, bis du das einsam ist. Das ist, glaube ich, jedem bewusst, dass nicht das Ziel war, sondern der Fokus ist weniger auf den Vögeln, sondern der Fokus vielmehr auf Gott gerichtet. Er sagt, seht Gott an und diese Vögel. Diese Vögel sind alle gut versorgt. Eine ganz leichte Argumentation, das veranschaulicht werden soll, von einem etwas Kleinerem auf etwas Größeres zu schließen. Die Sage von dem Bretenner Hunde, vielleicht kennt sie jemand, die besagt, als die baden-württembergische Stadt Bretten von einem feindlichen Heer belagert war und sich die Stadt verbarrikadierte und natürlich irgendwann die Nahrungsmittel zur Neige ginge, da kam dem Bürgermeister der Stadt Bretten die rettende Idee. Er sagte, die restlichen Lebensmittel, die wir jetzt haben, die werden wir nicht verspeisen, weil irgendwann müssen wir dann kapitulieren, sondern wir geben sie diesem abgemagerten Hund, der da so herlief, und werden ihn so richtig mästen. Und so mästeten die sie mit den restlichen Lebensmitteln diesen Hund, dass er unglaublich dick geworden ist. Und dann haben sie etwas Schlaues gemacht. Sie ließen es durchs Stadttor in die feindlichen Heere laufen. Als sie diesen Hund sahen, der unglaublich wohl ernährt war, haben sie daraus geschlossen, oh Mann, diese Stadt hat so viel zu essen, das wird noch Jahre dauern, bis wir an unser Ziel kommen. Und so zog dieses Heer ab. Zumindest besagt es so die Sage. Und was hier dieses feindliche Heer schlussfolgerte, war natürlich von den Menschen gewollt als eine Täuschung. Diese einfache Argumentation wählt Jesus hier, damit es auch jeder versteht. Solange die Vögel, die einfachen Vögel im Himmel, nicht vom Himmel fallen, weil sie nichts mehr zu essen haben, solange ist der Mensch wunderbar versorgt. Denn, und das können wir aus der rhetorischen Frage, die Jesus hier stellt, schließen, in Gottes Augen ist der Mensch viel mehr wert als die Vögel. Ein weiterer Appell, also selbiges soll der Blick auch bewirken auf die Blumen, die wunderschön gekleidet sind. Es ist dieselbe Argumentationslinie. Ein weiterer Appell an unseren Verstand in der Argumentationskette, die geht in dieselbe Richtung, hat aber in etwas andere Richtung, hat aber denselben Zweck. Er fragt hier die rhetorische Frage, kann man sich durch Sorgen dem Leben irgendeine Lebenslänge hinzufügen, sei es jetzt in Form von Tagen oder eben in Form von zurückgelegtem Lebensweg? Das ist eine rhetorische Frage und natürlich kann man es nicht. Kann man die Prüfung besser abschließen, wenn man eben die Nacht wach liegt und sich Sorgen darum macht, welche Fragen dran kommen? Kann man durch Sorgen die Fragen in irgendeiner Form verändern, sodass es die Fragen sind, die man gerne haben möchte, auf die man die Antwort weiß? Kann man durch Sorgen verhindern, dass man am Tag des wichtigen Vorstellungsgesprächs am nächsten Morgen auf einmal Durchfall bekommt und vielleicht gar nicht da teilnehmen kann? Auch hier gilt, Gott gibt dir, was du brauchst. Jeder Versuch, es durch Sorgen zu manipulieren, wird scheitern, weil es nicht möglich ist. Gott hat auch dein Lebensalter festgesetzt. Du kannst durch Sorgen nichts dem hinzufügen oder etwas wegnehmen. Alles hat Gott in seiner Hand. Und vielleicht gibt dir das Sorgen in dem Moment, wo du es dir machst, das Gefühl, dass du es in irgendeiner Form beherrschen kannst. Jedoch kann es nichts bewirken. Ihr Christen, ihr habt Gott zum Vater, sagt Gott hier. Ihr glaubt an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Warum habt ihr keinen Glauben, dass er euch, der euch das Leben schenkt und die Schöpfung so wunderbar zubereitet hat, nicht auch mit den allernötigsten Dingen und den wichtigen Dingen versorgen kann? Wir kommen zum zweiten Punkt. Dass neben Gott, der dir gibt, was du brauchst, heißt, Jesus weiß auch, was du brauchst. In Vers 31 und 32 steht, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder wie werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Die eingangs erwähnte Sorglosigkeit der Kinder ist ja dadurch gegeben, dass es jemanden gibt, der sie umsorgt, der sie versorgt, der für sie sorgt. Da gibt es Eltern, die all das im Hintergrund machen, kochen, einkaufen, arbeiten gehen, aufräumen, waschen, dass diese Kinder aufwachsen können ohne jegliche Sorgen. Und weil es so ist, können Kinder irgendwann rechnen lernen, lesen lernen, schreiben lernen. Sie können ein Musikinstrument erlernen, sie können soziale Umgangsformen einstudieren und all das, was Kinder eben irgendwann lernen mit der Zeit. Jetzt stellt euch ein Kind vor, wirklich in den ärmlichsten Verhältnissen, nicht hier in Deutschland, hier findet man das zum Glück kaum, aber so wirklich ein verwaistes Straßenkind. Ihr könnt euch vorstellen, dass es sich direkt darum scheren wird, einen richtigen Ton aus einer Violine herauszubekommen, wenn es einen knurrenden Magen hat und sich eben darum Gedanken machen muss, wo es das nächste Stück Brot herbekommt. Und benehmt ihr euch nicht wie solche Kinder, wenn ihr genauso handelt? Das ist, was Jesus hier die Jünger fragt. Wer sich Sorgen um das Nötigste macht, der benimmt sich wie jemand, der keine Beziehung zum himmlischen Vater hat, der nicht glaubt, dass ein himmlischer Vater da ist, der ihn versorgen kann. Und es entzieht dem Vater dadurch die Ehre. Unsere Tochter, die hat sich das häufiger zur Angewohnheit gemacht, uns zu kritisieren oder sich ja ein Stück weit Sorgen zu machen, wenn wir von zu Hause rausgingen und mal einen neuen Weg zum Beispiel zum Kindergarten oder zum Zahnarzt eingeschlagen haben. Dann sagte sie uns oft, nein, dieser Weg ist viel länger. Sie hat wahrscheinlich irgendeine Argumentation gesucht, aber so hat sie dann argumentiert, es ist viel länger und dann werden wir auch noch zu spät kommen. Kindergarten hat dann zu oder wir kommen zu spät zu dem Termin. Wir mussten unserer Tochter jedes Mal erklären, weißt du, Mama und Papa, die kennen die Wege sehr gut. Und dieser Weg ist genauso lang, vielleicht sogar kürzer, aber er ist nicht länger. Deswegen können wir den Weg gehen. Und wir kommen auch nicht zu spät, weil wir die Uhr im Blick haben. Und genauso in der Situation, die kratzt schon an der eigenen Ehre, dass ein Kind nicht dem Vater vertrauen kann, dass er weiß, was er tut, sondern eben versucht, den eigenen Willen durchzusetzen. Noch etwas anderes schwingt in diesem Punkt mit. Kinder wissen ihm oft am allerbesten, was sie benötigen und was nicht. Meine Tochter, die drückt es aktuell in Daumen hoch und Daumen runter aus. Die sagt, wenn ich sie frage, Hausaufgaben, ist das wichtig? Daumen runter. Ja. Und wenn ich sie frage, so Süßigkeiten, ist das so wichtig? Daumen hoch. Ne? Geige üben, ins Schwimmbad fahren, Zähne putzen, Film anschauen. Ihr könnt euch denken, diese Liste könnt ihr euch fortsetzen und ich glaube, alle Kinder sind darin gleich und ihr könnt euch selbst jetzt denken, was auf die Liste mit Daumen runter noch alles steht. Würde man die Kinder sich selbst überlassen, würde das Resultat, glaube ich, relativ klar sein. Wir hätten einen Sehbehinderten, Analphabeten, ohne kulturelles Gut, aber dafür mit Karies. Ja. Also das ist, worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, jedem klar. Es braucht jemanden, der den nötigen Weitblick hat, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit dem Weitblick kommen natürlich dann aber auch die Sorgen, weil dieser Weitblick viele Variablen hat, die wir nicht mit einberechnen können. Und damit schleichen sich Sorgen bei uns im Erwachsenenalter ein. Und ist es nicht klüger, jemanden Dinge zu übertragen, der dich am besten kennt, aber auch dein ganzes Leben und darüber hinaus überblicken kann? Ist es nicht besser, alle deine Sorgen über das, was kommt, an den abzugeben, der weiß, was du benötigst und der sich darum kümmern wird? Zumindest hat er das versprochen. Du hast soeben deinen Job verloren. Meinst du, Gott ist irgendwie, das ist in irgendeiner Form an Gott vorbeigegangen? Weißt du oder bist du dir sicher, dass diese Stelle die richtige für dich war? Bist du mit der Situation zu Hause überfordert? Glaubst du, Jesus sieht das nicht? Und vielleicht möchte Gott auch damit etwas bezwecken, zum Beispiel, dass du aus dir herauskommst und andere um Hilfe bittest. Jesus weiß, dass wir das alles benötigen. Was er uns wo geben wird, ist seiner Souveränität überlassen und seinem Weitblick. Wir kommen zu den letzten zwei Versen und zu dem letzten Punkt, den ich überschreiben möchte mit: Jesus ist, was du brauchst. Also neben Jesus gibt dir, was du brauchst, und Jesus weiß, was du brauchst, Jesus ist, was du brauchst. Ich lese nochmal die zwei letzten Verse. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, denn so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem genügt seine eigene Plage. Der US-amerikanische Psychologe Abraham Maslow gilt als der Gründervater der humanistischen Psychologie, und er ist insbesondere durch eine Sache berühmt geworden oder sehr bekannt geworden, und das ist die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Bei der Entwicklung bestand diese Bedürfnispyramide noch aus 5 Ebenen. Ja? Die Basis dieser Pyramide haben die physiologischen Bedürfnisse wie zum Beispiel Essen und Kleidung gebildet. Und erst wenn diese Bedürfnisse befriedigt und erfüllt waren, konnte der Mensch andere Bedürfnisse sozusagen zur Erfüllung suchen, oder erst dann war er nicht mehr getriebener von diesen basalen Bedürfnissen und konnte dann nach Sicherheitsbedürfnissen streben, wie zum Beispiel den Schutz, die Angstfreiheit, so dann nach sozialen Bedürfnissen wie Zuneigung, Zugehörigkeit, und gefolgt von Individualbedürfnissen, wo zum Beispiel Anerkennung, Wertschätzung Das waren so die allerbasalsten, und als 5. Ebene hat er dann so die Selbstverwirklichung. Das war ja auch so ein bisschen so dargestellt in meinen Beispielen jetzt mit den Kindern, dass erst nach diesen Erfüllungen der einzelnen Bedürfnisse, die eben hierarchisch geordnet war, das heißt nach der Rang, das waren die wichtigsten, die Basis, und dann die jeweils etwas unwichtigeren, die immer denen dann folgen. Und dass wir viele Bedürfnisse haben als Menschen, ist, glaube ich, jedem klar. Die Rangfolge, darüber lässt sich streiten. Und nach diesem Bild kann also ein Kind, was die physiologischen Bedürfnisse wie Essen und Trinken nicht gestillt bekommt, auch nicht nach Anerkennung oder bedarf nicht der Anerkennung. Es bedarf erstmal ein Stück Brot. Kurz vor seinem Tode hat Maslow diese Pyramide um eine Ebene erweitert. Und das ist die Transzendenz, also die Suche nach Gott. Das hat sozusagen seine Pyramidenspitze gebildet. Rein verstandesmäßig eine vielleicht ganz gut nachvollziehbare Pyramide. Was Jesus hier fordert aber, in diesem letzten Punkt, in diesen letzten Versen, ist eine auf den Kopf stehende Pyramide nach Maslow. Er sagt zuallererst: trachtet nach dem Reich Gottes. Das, was Maslow erst nach der Erfüllung aller anderen Bedürfnisse an letzter Stelle stehen hatte, spricht Jesus hier als die Grundlage aus. Klärt zuerst eure Beziehung zu Gott. Sucht nach Gott. Klärt, wie ihr vor ihm steht. Und wenn du eine Beziehung hast, forsche in seinem Wort. Diene der Gemeinde, diene deinem Nächsten. Sieh ihn an, in welcher Not er gerade steckt. Setze dich ein für die Mission. Diene deinem Nächsten, kümmere dich um ihn. Verbringe Zeit im Gebet. Schau, dass du dein Leben Gott wohlgefällig lebst. Trachte zuerst nach seinem Reich. Jesus ist, was du brauchst. Er steht nicht am Ende einer Kette, wenn die Frage nach Spiritualität kommt. So als Lückenfüller neben anderen Religionen, okay, dann, wenn ich etwas noch mehr haben möchte, dann kann Jesus irgendwie da eingesetzt werden. Jesus sagt: ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du magst genug Brot haben und warm eingepackt haben und warm eingepackt sein, aber ohne Jesus ist das alles nichts wert. Denn wofür bist du denn warm eingepackt? Wofür bist du denn wohl genährt? Hier kommt also die im ersten Vers eingeklungene Sinnfrage wieder. Und Jesus beantwortet sie mit: Jesus ist der Sinn des Lebens. Jesus ist derjenige, für den es sich zu leben lohnt. Er weiß, dass wir die Dinge wie Essen und Kleidung und andere Bedürfnisse haben, benötigen. Aber um dessen Willen sollen wir nicht an dem Ziel vorbeileben, Jesus an erste Stelle zu setzen. Jesus soll die Basis unseres Lebens bilden, und er verspricht, dass all diese anderen Dinge hinzugefügt werden. Das bedeutet aber auch, dass Glaubensschritte notwendig sind. Denn er sagt uns nicht: ich gebe euch alles, was ihr braucht, fangt an, mir nachzufolgen, wie es US-amerikanische Firmen tun. Die nehmen alle Verantwortung demjenigen ab, der bei denen arbeitet, um diese kleinen nötigen Dinge, damit sie sich voll und ganz auf die Firma konzentrieren können. Und dieses Konzept geht tatsächlich auf bei vielen Firmen in Silicon Valley. Aber um diese Verheißung zu erleben, ist hier ein Glaubensschritt notwendig, wie so oft in der Bibel. Das heißt, wir müssen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und so dann werden uns all die anderen benötigten Dinge zufallen. Und das alles müssen wir nur auf sein Wort hin machen. Was du dann aber erleben wirst, ist nicht, dass von deiner riesenlangen Wunschliste in deinem Herzen dann angefangen wird, die Dinge wegzustreichen, weil sie erfüllt werden. Das ist erfüllt, das ist erfüllt. Denn, wie wir gesehen haben, die Dinge sind nicht immer das, oder unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse sind nicht immer das, was wir wirklich benötigen. Viele Bedürfnisse verblassen in der Nähe von Jesus. Viele deiner Sorgen werden allein dadurch schon verschwinden. Je mehr du Jesus kennenlernst, desto mehr wirst du lernen, alle deine Sorgen auf ihn zu werfen, weil er versprochen hat, sich darum zu kümmern. Du wirst dich verwundern, welche Wege Jesus mit dir geht, um deine tiefen sehnsüchtigen Bedürfnisse zu stillen. Und du wirst dich immer mehr verändert sehen, weil vieles von dem, was wir an Wünschen und Sehnsüchten haben, aus einer verkehrten Vorstellung des Lebens resultiert. Wie eingangs erwähnt, ist das Leben mit Jesus kein Leben ohne Sorgen. Aber mit Jesus haben wir eine sehr gute Adresse, wo wir unsere Sorgen entsorgen können. In ihm haben wir jemanden, der weiß, was wir wirklich benötigen. Wir können still werden wie ein Säugling auf den Arm der Mutter. Und in ihm haben wir jemanden, der unsere verzerrten Wünsche und Bedürfnisse wieder gerade rückt und korrigiert nach seinem Wohlgefallen. Mit einem einzigen Glaubensschritt ist das nicht getan. So nach dem Motto, okay, ich schlage jetzt den Weg mit Jesus ein und dann kriegen wir alle unsere Bedürfnisse befriedigt, frei Haus. Denn das wird deutlich in diesem letzten Vers, wo er schreibt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Damit schließt Jesus. Er sagt, jeden Tag neu ist dieser Glaubensschritt notwendig. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, müssen wir uns genau dieser Sachen bewusst werden. Und Vertrauen und Glaube ist jeden Tag neu gefordert. Wagst du diesen Schritt, wirst du erleben, dass Jesus dich versorgt. Jeden Tag neu. Das ist auch der Grund, warum er uns nicht für morgen und übermorgen schon versorgt. Denn damit wäre jeder Glaubensschritt jeden Tag neu hinfällig. Er sagt, kümmere dich nicht um das Morgen, sondern um das Heute. Um mit einem Beispiel von Corrie ten Boom, der bekannten niederländischen Christin aus der NS-Zeit, zu schließen, die genau zu diesem Thema schrieb, einem Kind solltest du nicht das Geld für eine Fahrkarte, damit das Kind eine Fahrkarte, um mit dem Bus in die Stadt zu kommen, um dort jemanden zu besuchen, zu kaufen, solltest du dieses Geld für die Fahrkarte nicht schon Tage vorher geben. Denn womöglich wird dieses Kind das Geld verlieren und dann kann es die Fahrkarte nicht kaufen. Oder es sieht Süßigkeiten und kauft die Süßigkeiten und wird wiederum kein Geld haben für die Fahrkarte. Gib es dem Kind kurz vorher, bevor es in den Bus einsteigt, dann hat es das Geld für die Fahrkarte, wird die Fahrkarte kaufen und ans Ziel kommen. Wir haben gehört, dass Jesus uns gibt, was wir brauchen, weil er weiß, was wir brauchen. Und das Erste und Wichtigste, was wir brauchen, ist Jesus selbst. Deshalb sollen wir zuallererst nach seinem Reich trachten. Dass dieses Leben nicht ohne Sorgen bleibt, ist unserem kleinen Glauben geschuldet. Doch Jesus lässt uns damit nicht allein, sondern er lädt uns ein, diesen Glaubensschritt immer wieder neu zu tun und auf ihn zu vertrauen, dass er alles geben wird, was wir benötigen. Und gibt uns für die Sorgen, die sich trotzdem einschleichen werden und die sich uns von diesem Weg abbringen wollen, gibt er uns eine Adresse. Und das ist Jesus selbst. Ich schließe mit dem Vers aus 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7, wo er uns auffordert, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch.